Ich begrüße Sie recht herzlich zu der nächsten Vorlesung über Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Das letzte Mal hatten wir beendet das Kapitel, das sich damit beschäftigte, die kürzesten Wege zwischen Knoten in einem gerichteten Graphen zu bestimmen. Und wir hatten ein neues Thema angefangen. Diesmal haben wir uns ungerichtete Graphen vorgenommen. Wieder gibt es Kantengewichte. Positive, nicht negative Kantengewichte. Und unser Ziel ist diesmal, eine minimale Kantenmenge zu finden, die alle Knoten verbindet. Was heißt das also genau? Wir wollen eine Teilmenge T der Kanten finden, mit der folgenden Eigenschaft, dass der Teilgraph der Teilgraph mit der Knotenmenge V und genau dieser ausgewählten Kantenmenge T, dass der immer noch zusammenhängend ist. Wir gehen also davon aus, dass der Graph G, von dem wir gestartet sind, ebenfalls zusammenhängend ist. Dass wir also einen zusammenhängenden Graphen erhalten und diese Menge T aber so gewählt ist, dass die Summe der Kosten der Kanten in der Menge T minimal ist unter allen solchen Möglichkeiten für T. Ja, was ist der Anwendung von sowas? Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Gasleitung legen und alle Städte in Deutschland verbinden. Und natürlich zwischen verschiedenen Städten sind die Kosten unterschiedlich hoch. Unter anderem liegt das daran, dass da Grundstückseigentümer zu unterschiedlichen Preisen verkaufen und sie wollen dann eine Verbindung von allen Städten mit minimalen Kosten erreichen und dann wäre das eine Lösung. Ja? Okay, also minimale Spannbäume tauchen in verschiedenen Anwendungen immer wieder auf und die Frage ist, wie können wir die berechnen? Ach so, solche minimalen Kantenmengen zu berechnen, die tauchen immer wieder auf. Aber die allererste Beobachtung, die wir hierzu machen, ist, dass das, was ich jetzt gerade implizit gesagt habe, erfüllt ist, nämlich dieser Teilgraph, der mit minimalen Kosten alle Knoten verbindet, ist tatsächlich ein Baum. Das heißt, er enthält keine Kreise. Ja, zumindest enthält er dann keine Kreise, wenn es keine Kanten mit Kosten 0 gibt. Weil ansonsten könnte ich ja einen Kreis machen oder könnte ich allen Kanten zum Beispiel die Kosten 0 geben und dann wäre der ursprüngliche Graph natürlich ein Graph mit minimalen Kanten, mit minimalen Kosten, nämlich den Kosten 0. Okay. Und damit wir die Frage, ja, wie berechnen wir jetzt diese minimale Menge T, diesen minimalen Spannbaum, MSB oder MST, je nachdem, ob wir Deutsch oder Englisch abkürzen. Und damit wir, wie immer, um so ein Problem zu lösen, müssen wir uns erstmal anschauen, was hat das Problem für Eigenschaften. Damit wir diese Eigenschaften dann möglicherweise ausnutzen können, um daraus einen Algorithmus zu machen. Und also die erste Beobachtung, die wir machen, die ist hier formuliert als ein Lemma. Das ist dieses erste Lemma hier. Und die besagt das Folgende. Angenommen, ich könnte die Menge V in zwei Teilmengen aufteilen, die disjunkt sind. Also ich habe eine Teilmenge X und ich habe eine Teilmenge Y. Und dann betrachte ich alle Kanten von der Menge X in die Menge Y, die diese beiden Mengen verbinden also. Und von diesen Kanten nehme ich eine Kante, das ist diese Kante E, die hat minimale Kosten. Und dann behaupte ich, dann gibt es einen Spannbaum für den ursprünglichen Graphen, der diese Kante E enthält. Okay, also dann haben wir zumindest schon mal eine Kante gefunden, die zu dem Spannbaum gehört und wir können uns vorstellen, die Menge X und die Menge Y sind vielleicht kleiner und da können wir das Problem dann vielleicht auch irgendwie lösen. Okay, warum ist das so? Ich meine, Intuitiv könnte man sich vorstellen, dass das natürlich so ist, aber damit wir uns darauf verlassen können, sollten wir versuchen, das zu beweisen, diese Eigenschaft. Und deswegen schauen wir uns mal einen Beweis an. Dazu nehmen wir uns dieses x und das y her und so eine Kante e zwischen diesen beiden Mengen mit minimalen Kosten. Und diese Kante e hat einen Startknoten s und ein oder besteht aus ist eine zweielementige Menge bestehend aus Knoten aus einem Knoten s und einem Knoten t. Und wenn der die beiden Mengen verbindet, muss der eine s zum Beispiel in x liegen und t in y. Okay? Und jetzt nehmen wir uns irgendeinen beliebigen minimalen Spannbaum t' her für den ursprünglichen Graphen g. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt eine, also zuerst einmal überlegen wir uns, dass dieser Spannbaum t' mindestens eine Kante enthält, die x und y verbindet. Warum? Wenn der minimale Spannbaum keine Kante enthält, die x und y verbindet, dann kann der Graph nicht zusammenhängend sein. Ja, weil dann kann ich von den Knoten in x nicht zu den Knoten in y gelangen und wir nehmen an, dass der ursprüngliche Graph zusammenhängend ist. Also muss es in dem Spannbaum t', der enthält ja auch Wege von jedem Knoten in x zu jedem Knoten in y. Also muss ich von x nach y gelangen können. Der muss also mindestens eine solche Kante e' enthalten von die x und y verbindet. Und natürlich, wenn diese Kante schon e ist, dann ist ja nichts, dann sind wir fertig. Aber wir können jetzt mal annehmen, dass dieses t' eine andere Kante enthält, e', die eben verschieden von e ist. Und insbesondere gibt es, weil t' ein Spannbaum ist, von dem einen Knoten, von diesem Knoten hier, dem Knoten e' aus e' in x, muss es einen Weg geben, natürlich zu dem s. Und von diesem Knoten hier, von dem e' in dem y, muss es auch einen Knoten geben zu dem t. Ja, weil wenn es das nicht gäbe, dann wäre das kein Spannbaum. Also gibt es diese beiden Wege. Und jetzt mache ich das Folgende. Ich nehme einfach, ich ersetze in dem Spannbaum t' einfach, da nehme ich diese Kante e' raus und füge die Kante e ein. Und dann folgt, dass das Ganze immer noch ein Spannbaum ist. Ja, und zwar ein Spannbaum mit niedrigeren Kosten. Und insbesondere jeden Knoten, den ich von hier aus erreichen kann, den kann ich natürlich jetzt auch in dem t' von diesem Knoten hier aus erreichen kann, den kann ich natürlich jetzt auch von hier erreichen, indem ich nämlich hier diesen Weg verfolge, bin in x zu diesem Knoten von e' und dann den anderen Weg da dran hänge. Ja, also nach wie vor und genauso auf der y-Seite. Das heißt, der neue Teilgraph, das neue t, das ich so konstruiert habe, ist tatsächlich immer noch spannt immer noch den Graphen auf und außerdem hat das geringere Kosten. Und wenn wir annehmen, dass der ursprüngliche Graph eben minimale Kosten hat, und dann habe ich jetzt der ursprüngliche Spannbaum t' minimale Kosten hat, dann habe ich jetzt etwas, was auch aufspannend ist und auch genauso geringe Kosten hat, oder es könnte ja oder geringere, aber im Zweifel, da das der t' bereits minimal war, müssen also die Kosten von e und e' gleich sein. Und deswegen haben wir dann da einen anderen minimalen Spannbaum gefunden. Okay? Das ist die eine Eigenschaft, die wir beobachten, dass wenn wir also billigste Kanten haben, sind die gute Kandidaten, um in dem minimalen Spannbaum aufgenommen zu werden. Und genauso könnten wir aber auf der anderen Seite können wir auch gewissermaßen, wenn Sie so wollen, umgekehrt vorgehen, dass wir uns überlegen, dass teuerste Kanten in einem Spannbaum, aus einem Spannbaum rausgeworfen werden konnten, beziehungsweise da gar nicht erst aufgenommen werden. Und dazu betrachtet, das ist die Aussage von dem nächsten Lemma, das wir uns anschauen. Dazu betrachten wir uns einen beliebigen Kreis in unserem Graphen G. Dieser Kreis C, habe ich unten Ihnen hier so ein Beispiel hingemalt. In diesem Kreis C gibt es irgendwo eine Kante, die am teuersten ist. Also zum Beispiel hier in diesem Falle ist es diese Kante hier, die am teuersten ist. Sie sehen, es gibt natürlich noch eine andere Kante, die ebenfalls am teuersten ist. Und die Aussage ist, wenn ich eine von diesen teuersten Kanten auf einem Kreis auswähle, dann kann ich ich nehme diese Kante aus dem ganzen Graphen raus und berechne dann den Spannbaum, dass ich dann auch einen Spannbaum von dem ursprünglichen Graphen kriege. Ja? Oder anders ausgedrückt, in jedem Kreis kann ich die teuerste Kante einfach weglassen, sukzessive. Und wie kann man sich das vorstellen? Naja, stellen wir uns irgendeinen beliebigen Spannbaum in T aus G vor. Und ich meine, wenn dieser Spannbaum diese Kante E, die teuerste Kante in unserem Kreis C, nicht enthält, dann sind wir fertig und brauchen nichts zu zeigen. Nehmen wir deshalb, um einen Widerspruch zu konstruieren, an, dass dieser Spannbaum T, den wir uns da aus, dieser billigste minimale Spannbaum, den wir uns ausgesucht haben, dass er das E enthält. Also sieht er irgendwie so aus, in der Mitte ist irgendwo die Kante E und dann gibt es den Teilbaum, den wir von der einen, wenn diese Kante E aus den Knoten V und W besteht, dann gibt es so einen Teilbaum von T mit Wurzel V und einen Teilbaum mit Wurzel W. Ja? Wie bitte? Der Kreis ist nicht... Achso, die Frage sozusagen, damit das in die Aufzeichnung kommt. Die Frage war, wo kommt der Kreis her? In einem Baum gibt es keinen Kreis. Aber der Kreis ist nicht in dem Spannbaum, sondern der Kreis ist in dem Graphen G. Ich starte von einem Kreis in dem Graphen G und behaupte dann, wenn ich die teuerste Kante wegnehme und dann kriege ich einen neuen Graphen, G' und ich bestimme einen minimalen Spannbaum davon, dann ist das auch ein minimaler Spannbaum von dem ursprünglichen Graphen. Okay? Okay, jetzt nehmen wir also an, dass das diese Idee, die wir jetzt gerade hatten, die teuerste Kante aus so einem Kreis rauszunehmen, damit einen Kreis aufzubrechen und dann einfach nochmal minimale Spannbäume zu bestimmen, dass die nicht funktioniert. Also das heißt, das wäre dann der Fall, wenn es einen minimalen Spannbaum T gäbe, der unbedingt auf diese Kante angewiesen ist. Ja, das heißt, der enthält diese Kante E. Und dann schauen wir uns jetzt halt an, was es für Wege in dem was es mit dem Kreis C auf sich hat. Und der Kreis C führt ja jetzt, gehe ich der Reihe nach. Hier stellen wir uns mal vor. Jetzt muss man sehen, dass ich die richtige Farbe kriege, mal in Rot. Hier ist das V und hier ist das W. Und das V ist auf dieser Seite und das W ist auf dieser Seite. Ja, ich kann also der Reihe nach von V aus diesen Kreis entlang gehen und dann laufe ich von V aus, das heißt, ich laufe hier entlang. Und dann auf die gleiche Weise, wenn ich die andere Kante auf dem Kreis C in G entlang gehe, besuche ich Knoten, die sind erreichbar von W und damit in dem Spannbaum T auch erreichbar. In dem Teilbaum des Spannbaums mit Wurzel W auch irgendwie erreichbar. Und natürlich komme ich aber hier irgendwie auf beiden Seiten irgendwie entlang. Und das heißt, es muss hier irgendwie so eine weitere Kante geben. In G. Ja, das ist diese Kante E'. Ja, also das heißt, ich gehe auf beiden Seiten entlang und dann gibt es irgendwie so eine weitere Kante, E' in dem Kreis C, die die beiden Teilbäume in dem ursprünglichen Spannbaum verbindet. Und dann mache ich das Folgende, dann nehme ich einfach diese Kante E' hat Kosten, die sind höchstens so groß wie die Kosten von E, weil E war ja die teuerste Kante in dem Kreis. Hier in diesem Fall hat das E' genau die gleichen Kosten wie das E. Und dann baue ich den Spannbaum T um, indem ich die Kante E wegwerfe und die Kante E' hinzufüge. Ja, diese beiden Teilbäume, die vorher, dieses TV und das TW, die vorher durch das E verbunden werden, die werden jetzt durch das E' verbunden. Aber indem ich dann die eine Kante durch die andere austausche, verbillige ich den Spannbaum, und wenn der vorher minimal war, dann muss also dieses E', was ich da jetzt da habe, das kann nicht niedrigere Kosten haben als das E, muss also die gleichen Kosten haben wie das E, und das heißt, ich bin wieder bei einem minimalen Spannbaum angekommen. Gibt es eine Frage? Ja, und dieser neue Spannbaum, den wir jetzt berechnet haben, ist ein Spannbaum für den ursprünglichen Graphen G und enthält die Kante E nicht. Und das war die Aussage des Lemmas. Okay? Gut. Ja, jetzt würden wir gerne unser Wissen umsetzen und daraus einen Algorithmus machen, wie wir einen solchen minimalen Spannbaum konstruieren können. Und da stellen wir uns vor, dass wir die Idee beobachten, dass die billigste Kante zwischen zwei disjunkten Knotenmengen als Teil eines Spannbaums, minimalen Spannbaums gewählt werden kann. Und deswegen, und da gehen wir einfach so vor, dass wir einfach mit der allerbilligsten Kante anfangen. Das ist diese hier. Und die verbindet zwei Knoten. Also jeden Knoten fassen wir zuerst einmal als einen Teilgraphen auf. Und der Knoten selbst ist natürlich dann auch ein minimaler Spannbaum in diesem Graphen. In diesem kleinen Teilgraphen, also in diesem Sinne verbindet diese billigste Kante zwei Teilgraphen, die disjunkt sind, und ist die billigste Kante dazwischen, weil es einfach die billigste Kante überhaupt ist. Okay? Und dann nehmen wir diese Kante hinzu und verbinden diese beiden Komponenten und erhalten jetzt einen etwas größeren Teilgraph zusammen mit einem minimalen Spannbaum auf diesem kleinen Teilgraphen. In diesem Falle besteht er aus zwei Knoten und es gibt eine Kante dazwischen, das ist die Kante mit den Kosten 1. Okay? Das heißt, wir hätten jetzt dieses hier. Wir hätten die zusammengefasst und haben, das Dicke heißt, dass das ist ein, wenn Sie so wollen, partieller Spannbaum für diese Teilmenge von Knoten. Und jetzt nehmen wir wieder die nächste Kante, die möglichst wenig kostet. Das ist diese hier. Und fassen da hier auch so zwei Komponenten, führt auch von einer Komponente, die wir bisher haben, besteht nur aus einem Knoten, zu einer anderen Komponente, die wir bisher haben, auch nur ein Knoten, und ist die billigste Kante dazwischen. Und deswegen wird sie Teil eines minimalen Spannbaums für die Vereinigung dieser beiden Mengen. Okay, jetzt haben wir also sozusagen und wieder dick gemalt, diese Kante, weil die ist Teil des Spannbaums, des partiellen Spannbaums für diesen Teilgraphen. Und so gehen wir weiter vor. Jetzt haben wir als nächstes die nächst teuren Kanten sind diejenigen mit Kosten 2. Da können wir uns auswählen, welche wir nehmen wollen. Also zum Beispiel diese hier. Und dann wird diese Komponente mit jener Komponente verschmolzen. Tue ich es nochmal irgendwie richtig? Na, nicht so gut. Also da werden diese beiden verschmolzen. Und diese Kante hier, weil das die billigste ist dazwischen, wird Teil des Spannbaums für diese Komponente. Okay? Und Sie sehen jetzt, wie das weitergeht. Jetzt nehmen wir irgendeine weitere Kante mit Kosten 2, also das heißt hier in diesem Fall diese hier. Da können wir die hier nehmen oder die hier. Irgendeine von den beiden tut es. eine, um diese beiden Komponenten zu verbinden. Und dann die nächste 2 wird uns vergrößert, die Komponente, die bisher nur die Kante 1 enthielt. Und jetzt wären die billigsten Kanten diejenigen mit der 3. Und da könnten wir zum Beispiel hier diese Kante mit Kosten 3 auswählen, würde diese obere Komponente vergrößern. Und die nächste, eine der beiden weiteren 3 Kanten, erlaubt uns dann, die beiden verbliebenen Komponenten zu einer zu verschmelzen. Und dann ist alles miteinander verbunden. Und die Kanten, die wir ausgewählt haben, formen einen billigsten Spannbaum. Okay, kann man das Prinzip verstehen? Bitte laut.
Was passiert, wenn 2 Kanten genau gleich viel kosten?
Sie fragen, was passiert, wenn 2 Kanten genau gleich viel kosten und die zwischen denselben Komponenten gehen oder zwischen verschiedenen kommen. Sie können der minimale Spannbaum ist nicht eindeutig bestimmt. Sie können dann irgendeine von den Kanten nehmen und die dann verbinden. Also hier in diesem Falle zum Beispiel sehen wir, dass in dem Beispiel diese Kante hier gewählt wurde. Und jetzt, natürlich, wir sehen hier im Bild, was dann passiert, dann werden diese Komponenten verschmolzen, es gibt nur noch eine Komponente. Dann können wir nachher natürlich uns noch diese Kante auch noch anschauen, diese hier. Die haben wir bisher noch nicht betrachtet, die hat ja dann eine der billigsten Kanten, die wir bisher noch nicht betrachtet haben. Und dann stellen wir aber fest, dass beide Endpunkte von dieser Kante bereits in derselben Komponente drin liegen. Und das heißt, die Kante wird einfach nicht mehr weiter betrachtet. Okay, beantwortet das ungefähr Ihre Frage? Okay. Dann das andere hier wäre das wiederholte Löschen von Kanten mit maximalen Kosten, sodass der Zusammenhang irgendwie nicht gestört wird. Und diese maximalen Kosten sollten entstehen auf Kreisen. Also das heißt, man könnte hier zum Beispiel sehen, dass das hier ist eine Kante, die auf einen Kreis liegt und dort die maximalen Kosten hat. Und dann kann man das weglassen. Und hier genauso, das liegt auf einem Kreis und hat maximale Kosten und kann deshalb ebenfalls weggelassen werden. Und genauso gilt das hier. Deswegen kann man die auch weglassen und schließlich diese Kante kann man ebenfalls weglassen. Und zum Schluss findet man keinen Kreis mehr und keine Kante auf einem Kreis mit maximalen Kosten. Und deshalb hat man dann ebenfalls einen minimalen Spannbaum erhalten. Hier gibt es auch noch eine Kante. Das sind die nur das Highlighten von den Kanten, die dann übrig bleiben. Und natürlich, wenn wir einen Spannbaum erreicht haben, dann gibt es da natürlich keine Kreise mehr. Und das heißt, da können wir auch keine Kanten mehr wegwerfen. Die Frage ist, jetzt haben wir haben 2 Verfahren, die intuitiv funktionieren, nur müssen wir die jetzt auch irgendwie implementieren. Und hier entscheiden wir uns zuerst einmal für die Strategie nach dem ersten Lemma, weil die auf irgendeine Weise leichter oder angenehmer zu implementieren ist. Und dazu, was müssen wir dazu machen? Wir müssen die Kanten entsprechend ihrer sortieren und dann die kleinsten Kanten zuerst benutzen und dann die immer größere. Also wir müssen erstmal die Kanten sortieren. Das wäre der erste Schritt. Der erste Streich, sortiere die Kanten, so, zack. Und dann, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir die Menge T, ist die Menge der Kanten, die zum Schluss den minimalen Spannbaum bilden. Da fangen wir mit dem leeren Baum an. Und jetzt müssen wir das Folgende tun. Wir gehen der Reihe nach die Kanten durch und dann überprüfen wir für jede Kante, ob U und V bereits in so einer rosanen Zusammenhangskomponente sind, also schon verbunden sind durch die Kanten, die wir bisher gefunden haben. Und wenn das der Fall ist, dann brauchen wir natürlich keine weitere Kante hinzuzufügen. Und falls die nicht in dieselbe U und V in derselben Komponente liegen, dann fügen wir die Kante hinzu und verschmelzen auf diese Weise die Komponenten. Ja, das ist der Algorithmus. Und Sie sehen jetzt, hier gibt es nur ein kleines Problem. Wir müssen für zwei Knoten erkennen, gehören sie zur selben Komponente. Und dann außerdem müssen wir in der Lage sein, Komponenten zu verschmelzen. Und diese darüber machen wir uns gesondert Gedanken. Und aber angenommen, wir könnten das, dann würde der Algorithmus einfach, würde der Algorithmus rauskommen, der auf Gruskal zurückgeht. Und das sieht so aus. Also hier T initialisieren, die Menge E sortieren und dann der Reihe nach die Kanten in der sortierten Menge E durchgehen. Und wenn sie in verschiedenen Komponenten sind, wird E hinzugefügt und andernfalls nicht. Und anschließend liefern wir diese Menge zurück. Und das ist ein schöner Algorithmus und es bleibt uns nur noch das eigentliche Problem zu lösen. Wie testen wir, ob zwei Knoten in derselben Komponente sind oder nicht? Und beziehungsweise, wenn sie nicht sind, dann müssen wir dann diese Komponenten verschmelzen. Wir haben also die Operation, wenn wir uns vorstellen, dass wir für jede dieser Komponenten einen Repräsentanten haben, dann kann das Problem beschrieben werden. Erst einmal test, ob sie in der gleichen Komponente sind, finde den Repräsentanten der aktuellen Komponente und schaue, ob diese Repräsentanten gleich sind. Ja? Und dann das andere ist die Verschmelzung von zwei Komponenten. Das heißt, ich habe die Repräsentanten für zwei Komponenten und dann erzeuge eine Repräsentation, die der Vereinigung der beiden Komponenten entspricht. Und dieses Problem ist bekannt als das Union-Find-Problem oder eine Datenstruktur für das Union-Find-Problem. Und abstrakt gesprochen besteht das darin, wir haben einfach eine Partition auf einer Grundmenge. Die Grundmenge sind bei uns die Knoten, aber im Allgemeinen können wir uns einfach vorstellen, eine Partition der Zahlen, sagen wir, von 0 bis n-1. Und da haben wir eine Partition und für jedes Element für jede Teilmenge in dieser Partition gibt es eben so einen Repräsentanten. Die Find-Operation findet eben immer den Repräsentanten aufgerufen für ein Element zwischen 0 und n-1, liefert den Repräsentanten der entsprechenden Teilmenge in der Partition. Und Union verändert die Datenstruktur so, dass zwei Mengen verschmolzen werden. Und wie repräsentieren wir eine Partition? Da ist die Idee, dass wir ein Array verwalten mit Parent-Verweisen. Das Array ist nummeriert von 0 bis n-1 und idealerweise würden wir einfach für jedes Element angeben, den Repräsentanten der Partition, zu dem das Element gehört. Also stellen wir uns, vielleicht mache ich ein ganz kleines Bildchen, gekrakelt am Ende, angenommen wir hätten hier so vier Elemente, 0, 1, nee, Entschuldigung, 4 Elemente, die sind meinetwegen der Index von denen ist also 0, 1, 2, 3 und dann sage ich einfach für jedes, was der Repräsentant der Partition ist und dann nehmen wir mal an, 0 und 2 sind die Repräsentanten, dann könnte ich also würde ich zum Beispiel hier 0 hinschreiben und hier auch 0 und hier 2. Ja, also wir hätten hier eine Partition, die einmal aus dem Element 2 besteht und die andere Menge bestände aus den Elementen 0, 1 und 3. Okay? Das wäre sozusagen die ideale Welt, wenn ich für jedes Element direkt wüsste, was der Repräsentant der entsprechenden Teilmenge ist. Aber manchmal weiß man das nicht direkt, direkt, da erlaubt man sich eine gewisse Freiheit. Das heißt, wir weichen diese Datenstruktur ein klein wenig auf, indem wir zum Beispiel hier, indem wir einfach zum Beispiel erlauben, der 3 auch auf die 1 zu zeigen. Und das heißt, der Repräsentant für die Partition, zu der die 3 gehört, ist der gleiche wie derjenige, zu der 1 gehört. Und das heißt, wenn ich jetzt den Repräsentanten für 3 finden möchte, weiß ich, das ist der Repräsentant, den ich von 1 aus finde, und dann schaue ich bei 1 nach und da finde ich, da steht 0 und dann gehe ich zur 0 und dort finde ich wieder die 0 und damit habe ich den Repräsentanten dieser Teilmenge gefunden. Okay, kann man sich das vorstellen? Wir erlauben uns also zusätzliche Indirektionen, also auf dem Weg bis wir zu dem Repräsentanten kommen. Und am Anfang ist die Partition besteht aus einelementigen Teilmengen. Das heißt, jedes Element bildet eine eigene Teilmenge und damit ist jedes Element auch Repräsentant von seiner eigenen Teilmenge. Deswegen ist Parent I setzen wir dann einfach auf I für alle I. Okay? Und wie sieht dann mit dieser Datenstruktur, wie würde dann das Find implementiert werden? Naja, da folgen wir den Parent-Verweisen, so lange bis wir ein I finden, sodass der Parent auch I ist. Also dieses Find I, deshalb fragt, ist Parent I gleich I, dann ist I die Antwort und andernfalls folgen wir dem Parent-Verweis andernfalls folgen wir dem Parent-Verweis und rufen das Find noch einmal auf und dann liefern wir diesen Wert, den wir als Repräsentanten für das Parent von I gefunden haben, als Ergebnis zurück. Und jetzt ist hier nur noch eine kleine Optimierung dabei und das ist diese hier. Und wofür ist diese grüne Zeile denn überhaupt da? Was soll damit erreicht werden? Also wir haben jetzt gefunden, dass der Repräsentant für der Äquivalenz der Klasse, der Teilmenge, zu der I gehört, dass es das K ist. Und damit wir in Zukunft, genau wie Sie sagen, damit wir uns in Zukunft die Arbeit sparen, für das I noch einmal einen langen Weg bis zur Wurzel zu gehen, setzen wir einfach direkt das Parent von I dann auf dieses K, was wir gefunden haben. Ja. Okay, auf diese Art und Weise wird durch Anfragen von Find diese Struktur immer, wenn Sie so wollen, besser und die Anzahl der Direktionen immer kleiner. Okay? Diese Operation, dass man auf dem Weg zur Wurzel alle Knoten, die wir auf dem Weg der Wurzel finden, direkt auf die Wurzel anschließend zeigen lassen, nennt man auch Pfadkompression. Also hier findet eine Pfadkompression statt. Wenn man das lesen könnte, dann würde es Path Compression heißen. Und das war die eine Operation. Die andere Operation, die wir benötigen, sagte ich, ist die Vereinigung, die Verschmelzung von zwei Teilmengen in der Partition. Das ist die Operation Union. Und hier in dem Falle nehmen wir jetzt nicht unbedingt an, dass die Argumente I und J für die wir die Operation Union aufrufen, dass die bereits die Repräsentanten sind. Deswegen können wir aber die Repräsentanten für I und J durch zwei Aufrufe von Feind bestimmen. Und das Ergebnis sollen also diese beiden Elemente RI und RJ sein. Und dann, naja, wenn diese beiden Repräsentanten gleich sind, dann wissen wir, wenn die beiden gleich sind, okay, dann brauchen wir nichts verschmelzen, dann sind wir einfach direkt fertig. Wenn sie aber verschieden sind, dann müssen wir irgendwie die verschmelzen. Und wie können wir das tun? Also vielleicht versuche ich wieder mal ein super tolles kleines Bildchen mit vier Einträgen. Und meinetwegen haben wir also jetzt wieder 0, 1, 2 und 3. Und hier, das ist die eine Partition und das da ist die andere. Ja, wie kann ich die jetzt verschmelzen? Naja, ich muss einen gemeinsamen Repräsentanten, für die Vereinigung der beiden Mengen finden und dann den einen der beiden, also hier in diesem Fall ist es 0 und 2, und wir müssen dann kenntlich machen, dass auch nicht nur die 0, sondern auch die 2 zu dieser selben Komponente dazugehört, und das können wir zum Beispiel so machen, indem wir dann hier an dieser Stelle ebenfalls eine 0 hinschreiben. Ja, wir setzen also den einen der beiden Repräsentanten, zum Beispiel RI, da für den Parent-Verweis auf den anderen Repräsentanten. Okay? Kann man das einsehen? Auf diese Art und Weise haben wir die beiden Komponenten verschmolzen, und Sie sehen, diese Union-Operation ist in dieser Hinsicht im Wesentlichen so teuer wie die beiden Feindaufrufe, und das Verschmelzen selbst kostet nur noch konstant viel Arbeit. Gibt es Fragen? Und wenn wir jetzt mehr oder weniger behauptet, dass mit dieser Union-Feind-Datenstruktur, mit so einer Union-Feind-Datenstruktur wir den Kruskal-Algorithmus implementieren können. Hier sehen Sie das noch einmal detailliert. Hier vorne ist wieder die Vorbereitung mit der Initialisierung von T und der Sortierung der Kantenmenge. Dann gehen wir hier initialisieren wir diese Union-Feind-Datenstruktur, indem wir durch die Knoten alle durchgehen und dort diesen Parent-Verweis auf I setzen. Und dann gehen wir die Kanten durch. Und jetzt machen wir für U und V, für die beiden Knoten, die zusammen diese Kante E bilden, schauen wir nach, müssen wir gucken, ob die zur selben Komponente gehören. Wir fragen also, ob das Feind U gleich dem Feind V ist. Und wenn die verschieden sind, dann wissen wir, dass die Kante nützlich ist. Und dann fügen wir sie zu dem T hinzu. Und müssen aber dann jetzt anschließend die beiden Komponenten, zu denen U und V gehören, vereinigen. Und das ist das Union hier. Okay? Und anschließend liefern wir das T zurück. Gibt es hierzu eine Frage? Dann haben wir einen schönen Algorithmus. Ist nur die Frage, wie teuer ist die ganze Geschichte? Und da überlegen wir uns natürlich sofort, dass die Union-Operation als solche, abgesehen von den beiden Feindaufrufen innen drin, keinen großen Overhead erzeugt. Das ist nur konstant viel extra Arbeit. Aber die Feindoperationen, die könnten zu Buche schlagen. Und wir fragen uns jetzt, wie teuer sind die Feindoperationen? Und Feindoperationen da habe ich einen Knoten und dann folge ich einfach diesen Parent-Verweisen, bis ich bei der Wurzel in diesem Verweisbaum angekommen bin. Und das heißt, das hängt von der, die Laufzeit von dem Feind hängt ab von der Laufzeit der, von der Höhe des Baums, den wir in dieser Union-Feind-Datenstruktur finden. Und deshalb, um diese Zeit praktisch zu verkleinern, haben wir diese Pfadkompression angewendet, indem wir einfach durch jeden Feindaufruf selbst den Baum buschiger machen, indem wir alle Knoten, die wir entlang des Pfades gefunden haben, direkt unter die Wurzel hängen. Das ist das eine, was wir machen können. Die andere Optimierung, die wir machen können, ist diejenige, dass wir von vornherein nicht nur erst durch das Feind, sondern auch bei dem Union dafür sorgen, dass der Baum nicht zu tief wird. Ja, dann braucht die Kompression, dann hat schon mal niedrigere Bäume, mit denen sie umgehen kann. Und die Idee ist, dass wir, wenn wir ein Union machen, dann schauen wir uns an, wie viele Knoten sind in den beiden Bäumen, die zu vereinigen sind, deren die Komponenten repräsentieren, die zu vereinigen sind. Und dann erscheint es sinnvoll, dass wir den kleineren Baum unter den größeren hängen, weil dadurch wird der Baum insgesamt nicht so hoch. Wenn wir den größeren Baum unter den kleineren hängen, dann könnten wir auf diese Art und Weise Pfade immer weiter verlängern. Oder da könnte zumindest die Gefahr bestehen, dass wir das tun. Deswegen ist die Idee, dass wir zusätzlich für jeden Baum verwalten, wie viele Knoten in ihm enthalten sind. Oder für jede Komponente verwalten wir diese Zusatzinformation. Und die befragen wir dann, wenn wir eine Union machen müssen, wen wir zum neuen Repräsentanten machen. Und dann machen wir halt immer denjenigen Baum, der schon mehr Knoten enthält, zu dem Repräsentanten. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier so eine Art, wir haben ein zusätzliches Array Size, das wir uns spendieren und das wir am Anfang initialisieren, indem wir überall 1 reinschreiben. Ja, für alle Komponenten in ein Elementik und da gibt es immer, das hat dann immer Size 1. Und dann, wenn wir Union machen wollen, dann haben wir zuerst wieder mal unsere beiden Feinds, um die Repräsentanten zu finden. Und wenn die Repräsentanten verschieden sind, dann berechnen wir jetzt zusätzlich hier die neue Größe und wir vergleichen, das ist dasselbe, weil wir verschmelzen die beiden Komponenten und das wäre dann, diese neue Größe ist dann die Größe, die wir an den neuen Repräsentanten schreiben sollten. Und jetzt müssen wir nur noch diesen neuen Repräsentanten bestimmen und dann nehmen wir nicht einfach mehr irgendeinen, sondern wir vergleichen die Größen der Bäume, die wir der Bäume mit den Wurzeln RI und RJ. Und wenn das RI kleiner ist als das RJ, dann setzen wir den Parent-Link von dem RI auf das RJ und vermerken uns an dem RJ, dass die Größe größer geworden ist, dass er nämlich jetzt diese neue Größe erhält. Und genauso umgekehrt, wenn andernfalls, wenn also die Größe von RI nicht kleiner als die Größe von dem RJ ist, dann hängen wir dann machen wir RI zum Vater von RJ, zum Parent, und setzen dann entsprechend, weil RI dann eine neue Wurzel ist, setzen dort die Größe neu auf die neue Größe. Okay? Kann man das verstehen? Und was wir also während dem Kruskal-Algorithmus passiert natürlich nicht nur eine Union-Operation und eine Feind-Operation, sondern natürlich viele Union- und Feind-Operationen, insbesondere N-1 Union-Operationen und im Wesentlichen, weil warum nur N-1 Union-Operationen? Wir haben doch M-Kanten. Warum nicht M-1 Union-Operationen? Das ist jetzt eine Preisfrage. Wie bitte? Genau, es hängt ja, die Anzahl der Union-Operationen hängt ja nur von der Anzahl der Knoten ab. Durch Union wird die Anzahl der Knoten in einer der Komponenten größer. Oder andersrum ausgedrückt, wir haben am Anfang n Komponenten und durch jede Union-Operation wird die Anzahl der Komponenten echt kleiner. Und das kann dann halt eben nur n minus 1 mal passieren. Weil zum Schluss haben wir zumindest eine Komponente noch übrig. Okay, also das ist auch insofern verständlich, weil der Spannbaum enthält natürlich auch nur n minus 1 Kanten und immer dann, wenn wir eine Union-Operation machen, fügen wir eine Kante zum Spannbaum hinzu. Das wäre die andere Argumentation. Und die Anzahl der Feindoperationen ist aber möglicherweise größer, nämlich die ist m beziehungsweise o von m. Hier in diesem Falle 2 oder 4 mal m. Und jetzt ist die Beobachtung, die wir jetzt hier nicht beweisen werden, ist, dass wenn man diese Pfadkompression zusammen mit dieser gewichteten Vereinigung macht, dass dann tatsächlich die Bäume, die entstehen, auf ziemlich schnell ziemlich flach werden. Und das heißt, im Mittel amortisiert sind die Kosten pro Operation, pro Feindoperation dann nicht mehr logarithmisch in dem n, sondern sogar proportional zu log Stern n. Und log Stern n, das ist eine unglaublich langsam wachsende Funktion. Das ist die Anzahl, wie oft man den Logarithmus aus n nehmen muss, bis man bei 1 angekommen ist. Also das heißt zum Beispiel von 16, wenn Sie einmal den Logarithmus zur Basis 2 nehmen, kriegen Sie da 4. Und wenn Sie noch einmal das machen, kriegen Sie 2. Und wenn Sie noch einmal machen, kriegen Sie 3. Ja, also dann kriegen Sie 1 und das heißt 3 ist Logstern n von 16 und ich glaube von der Anzahl der Atome der Logstern genommen ist, ich weiß es nicht, ob es größer als 6 ist, vielleicht ist es 7, aber mehr ist es dann auch nicht. Also eine unglaublich langsam wachsende Funktion, die für alle praktischen Belange als kleine Konstante angesehen werden kann. Und tatsächlich ist es sogar so, dass man diese Schranke log Stern n, würde man denken, ist eine Funktion, die nicht konstant ist, sondern langsam wächst, aber sehr langsam. Aber es gibt noch langsamer wachsende Funktionen und das ist die inverse Ackermann-Funktion. Vielleicht haben Sie von der Ackermann-Funktion schon einmal gehört in irgendeiner Vorlesung als Beispiel. Das ist eine Funktion, die dafür berüchtigt ist, dass sie extrem schnell wächst. Und wenn Sie das Inverse von dieser Funktion nehmen, kriegen Sie eine Funktion, die extrem langsam wächst. Und um nachzuweisen, dass das obere Schranken sind für die Kosten amortisiert für die Feindoperation, dann vertröste ich Sie jetzt mal. Da gibt es irgendwie später eine weiterführende Vorlesung Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen und da wird diese Schranke bewiesen. Okay, für uns ist es an dieser Stelle natürlich ist es interessant als Nebenwirkung und als Eigenschaft der Union-Feind-Datenstruktur. Aber für den Kruskal-Algorithmus geht diese super gute Komplexität unter und wird dominiert von dem Aufwand, die Kanten nach ihren Gewichten zu sortieren. Ja, also das Dominierende ist das Sortieren, das kostet halt m log m. Zumindest dann, wenn wir beliebige Kantengewichte haben. Wenn die Kantengewichte ganze Zahlen sind, dann können wir natürlich wieder mit etwas die Laufzeit verbessern, indem wir nämlich irgendeine Art von Radix-Sort oder so anwenden. Ja? Also das Dominierende hier ist der Aufwand, um die Kanten nach ihren Gewichten zu sortieren und anschließend haben wir nur noch dann die Kosten der Union-Feind-Datenstruktur zu berücksichtigen. Okay? Gibt es hierzu Fragen? Das ist tatsächlich nicht die einzige Möglichkeit, wie man einen minimalen Spannbaum berechnen kann. Da gibt es noch eine andere Technik, und das ist diese, das führt zu dem Algorithmus von dem Herrn von Prim. Und da ist es nicht die Idee, dass wir, hier war ja die Idee, dass an allen möglichen Enden Komponenten wachsen und unabhängig voneinander und an manchen Stellen dann plötzlich verschmelzen. Und man dadurch entstehen neue Komponenten, aber alle Komponenten oder verschiedene Komponenten können gleichmäßig wachsen. Wenn der ursprüngliche Graph allerdings zusammenhängend war, dann könnten wir ja auch auf die Idee kommen, dass wir mit einer Komponente starten und immer nur eine Komponente größer werden lassen. Und auf diese Weise hätten wir eine Art systematischen Durchlauf durch unseren Graphen, der einfach nur eine Komponente herstellt, und vielleicht kommen wir dann dabei um dieses Union-Find-Problem herum und auch um das Sortieren herum. Ja? Und das heißt, wir fangen, die Idee ist jetzt die folgende: Wir fangen jetzt einfach mit einem einzigen Knoten an und nicht mit allen Knoten gleichzeitig, sondern mit einem Knoten. Und dann fügen, wenn wir irgendwie einen Baum haben, dann schauen wir die ausgehenden Kanten aus, die diesen Baum verlassen. Und von denen nehmen wir eine Kante mit minimalem Gewicht. Und die beobachten wir. Und wenn die zu einem neuen Knoten führt, dann fügen wir den zu dem Baum dazu. Und wenn die zu einem Knoten führt, den wir schon besucht haben, und dann können wir möglicherweise und wir eine provisorische Kante zu diesem Knoten bereits ausgewählt haben, können wir uns überlegen, ob die neue Kante billiger ist als die bisherige Kante und dann die bisherige Kante durch diese neue Kante ersetzen. Und auf diese Art und Weise kriegen wir auf diese Art und Weise wollen wir dann eine Komponente immer verwalten und diese immer wachsen lassen. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Wir fangen hier bei diesem roten Knoten an. Der hat und betrachten die ausgehenden Kanten. Und dort kommen wir zu neuen Knoten hin, die wir bisher noch nicht gesehen hatten. Und die kriegen den bisher, an jedem solchen neuen Knoten vermerken wir die vorläufig, die sind gewissermaßen vorläufig, welche Kante, wie teuer die Kante war, die wir bisher benutzt haben, um diesen Knoten zu erreichen. Okay? Und das heißt, wir hätten jetzt diese beiden vorläufigen Kanten 1 und 2 und mit Kosten 1 und 2 und diese beiden Knoten, die jetzt diese 1 und 2 enthalten, die sind noch nicht abschließend behandelt, weil die könnte man vielleicht auf eine andere Weise auch noch erreichen und dann mit einer billigeren Kante. Jetzt nehmen wir dann den billigsten von diesen Knoten her, das ist diesen Knoten 1, und indem wir diesen und betrachten dessen ausgehende Kanten, da gibt es diejenigen mit Kosten 2 und 4 und die erreichen ebenfalls zwei Knoten, die wir bisher noch nicht gehabt haben, und die kriegen deshalb die werden erreicht mit Kanten der Kosten 2 und der Kosten 4, deswegen kriegen die dieses, wird das in den Knoten vermerkt. Und jetzt sind alle ausgehenden Kanten von der 1 behandelt, und deswegen ist das jetzt, ist die Auswahl für den Knoten mit der mit dieser 1er Kante erreicht wurde, der ist jetzt fertig. Und das heißt, deswegen ist diese Kante, die mit den Kosten 1, die ist jetzt fest. Die ist jetzt eine Teilmenge des Spannbaums. Jetzt nehmen wir den nächsten Knoten, der mit der billigsten Kante, die im Spiel ist, erreicht wurde. Das ist dieser Knoten mit zum Beispiel dieser rote jetzt. Der wurde erreicht mit einer Kante von Kosten 2. Wir betrachten wieder die ausgehenden Kanten. Da gibt es eine ausgehende Kante zu dem mit Kosten 2 zu einem Knoten, den wir schon hatten und der niedrigere mit einer niedrigeren Kante erreicht wurde. Und es gibt eine ausgehende Kante zu einem neuen Knoten, das ist dieser Rosane, der kriegt deshalb die Kosten dieser Kante, das heißt 3. Okay, jetzt haben wir also vorläufig bisher erreichte und noch nicht abschließend behandelte Knoten mit Kosten 2, 3 und 4. Wir nehmen davon wieder den mit 2, wir nehmen den billigsten, das heißt der mit Kosten 2. Und okay, der hat ausgehende Kanten, einmal die zu dem mit Kosten 3 oder mit Kosten zu einem Knoten, den wir schon besucht hatten, und mit Kosten 5 zu einem Knoten, der neu ist. Dort werden bei dem neuen wird die 5 vermerkt und wir gehen zu dem nächsten Knoten, den wir mit billigsten Kosten, den wir haben, das ist dieser hier, und betrachten dessen ausgehende Kanten. Und jetzt sehen Sie, vielleicht gehe ich nochmal hier zurück, der hat hier eine ausgehende Kante, das ist diese hier, die hat Kosten 1 und geht zu einem Knoten, den wir schon einmal besucht hatten, aber bisher über eine Kante mit Kosten 5. Wenn wir auf zwei Weisen zu einem Knoten gehen, ist das eine Situation, wo sich ein Kreis schließt und wir können deshalb die teuerste Kante oder eine teurere Kante durch eine billigere ersetzen. Das heißt, wir wählen dann an dieser Stelle die Erreichung oder die Erreichbarkeit von diesem Knoten, anstelle, dass wir da diese Kante über die 5 wählen, wählen wir jetzt die Kante über die 1. Das heißt, der Wert, der an diesem Knoten gespeichert ist, sinkt von 5 auf 1. Okay? Und jetzt haben wir wieder zwei Kanten in der Bearbeitung, zwei Knoten, nämlich den 1er und den 4er, und wir machen mit dem 1er weiter. Der hat ausgehende Kanten mit Gewicht 5 und 2. Der 5er führt zu einem, den haben wir schon behandelt. Den 2er, der führt zu einem neuen Knoten und der kriegt deshalb die Erstbesuchungskosten 2. Und damit ist er jetzt der billigste Knoten im Spiel. Und wir betrachten seine ausgehenden Kanten. Da gibt es die Kanten, die dazugehören. Einer ist zu diesem Vorgängerknoten 1, den haben wir schon gehabt. Und das andere ist die Kante zu dem Knoten, der bisher mit 4 vermerkt wurde. Die Kante, die wir zu diesem Knoten haben, hat aber Kosten 3 und ist damit billiger als die andere Kante. Und wir ersetzen deshalb die 4er Kante durch die 3er Kante. Und damit ist der Knoten 2 auch fertig abgearbeitet. Und jetzt schauen wir uns noch den Knoten als letztes, den Knoten 3 an. Der hat keine Kante, die noch nicht betrachtet wurde. Und deshalb sind wir jetzt fertig. Und die Kanten, die jetzt übrig geblieben sind, das sind diejenigen, die zusammen den Spannbaum ausmachen. Konnte man die Idee des Algorithmus am Beispiel ungefähr sehen? Also das eine ist, wir vergrößern den Graphen, indem wir neue Kanten, neue Knoten, die wir besichtigen, hinzufügen. Und für diese neuen Knoten vermerken, wie teuer es bisher gewesen ist, die Kante, die wir hinzufügen mussten, um sie zu erreichen. Das ist das eine. Und die andere Operation ist, wenn wir zu einem Knoten kommen, den wir schon mal besichtigt hatten, dann schauen wir, ob diese neue Kante, die wir jetzt hier ins Spiel bringen, ob die vielleicht billiger ist als die Kante, die wir bisher als beste betrachtet haben, um diesen Knoten zu erreichen. Und wenn die gegenwärtige billiger ist, tauschen wir die alte Kante durch die neue Kante aus. Das führt der entsprechende Algorithmus, ist dann dieser hier. Der Spannbaum wird hier implizit dargestellt. mit Hilfe eines Predecessor Arrays, das ist dieses Brett, auf dem ich vermerke für jeden Knoten, aus welcher Richtung kam ich denn auf die billigste Weise. Zusätzlich verwalte ich diesen Wert D, und der ist am Anfang für jeden Knoten, und dieser Wert ist am Anfang auf unendlich gesetzt, und der ist am Anfang auf unendlich gesetzt, und das heißt, den Knoten habe ich noch nicht besucht. Und für den Startknoten setze ich diesen D-Wert auf 0. Und anschließend und diesen Vorgängerverweis in dem Spannbaum, startend mit Wurzel S, setze ich bei S auf Bottom. Ich könnte ihn auch auf S setzen, um deutlich zu machen, dass ich hier die Wurzel habe. Okay? Und also Ziel ist es jetzt, für jeden Knoten einen Vorgänger zu ermitteln, einen Vorgänger im Spannbaum, und um insgesamt alle Kanten des Spannbaums zu identifizieren. Und dazu verwalte ich zusätzlich, der Algorithmus verwaltet jetzt die Knoten, die schon einmal besucht sind, aber noch nicht abschließend besucht wurden. Und die werden verwaltet in einer Datenstruktur PQ, und das ist eine Priority Queue. Und am Anfang füge ich in diese Priority Queue das S ein, und mit irgendeiner Priorität, zum Beispiel dieser Priorität 0, die ist kleiner als alle Kantengewichte. Damit ist sichergestellt, ja, dass ich dieses S als erstes betrachte. Okay, und dann arbeite ich diese Priority Queue ab, und wenn sie leer ist, dann bin ich fertig. Und natürlich ist sie am Anfang nicht leer, weil ich habe ja dieses S reingetan. Und das heißt, am Anfang hole ich dieses S wieder raus, und die Operation, mit dem ich etwas raushole, ist dieses Delete Min. Das heißt, ich nehme immer dasjenige mit der niedrigsten, eines derjenigen mit niedrigster Priorität heraus. Und wenn ich so ein Ding habe, dann betrachte ich alle Kanten, die von diesem Knoten ausgehen, und betrachte ihr Gewicht. Und wenn dieses Gewicht, ich habe ja ein Kandidatengewicht für das V, das war nämlich, das ist im Wesentlichen diese Priorität, also für das S habe ich das 0, und wenn immer wir ein Element in diese Priority Queue einfügen, dann haben wir bereits so ein Anfangsgewicht für dieses V bestimmt, und wenn immer dieses V, das Gewicht von dem V brauche ich gar nicht, sondern ich betrachte die Kosten der Kante von V nach W, und diese Kantenkosten vergleiche ich mit dem gegenwärtigen Gewicht, das bei W gespeichert ist, und wenn das Kantengewicht niedriger ist als das Gewicht, soll ich es erst fertig machen oder ist es direkt, wenn das neue Gewicht niedriger ist als das Gewicht von, das bei W gespeichert ist, dann wähle ich diese Kante als diejenige, mit der das W auf günstigste Weise zu erreichen ist, und mache deshalb dieses V zum Vorgänger von dem W in der gegenwärtigen Version des Spannbaums. Und insbesondere, betrachten wir jetzt noch den Fall, unterscheiden wir den Fall jetzt als nächstes, ob das W neu ist oder ob wir das W schon mal bereits besucht hatten. Wenn das W neu ist, das heißt, dass D von W unendlich ist, dann fügen wir dieses W ein in die Priority Queue und geben ihm als Priorität dieses neue Gewicht mit. Das heißt insbesondere, dass die Gewichte von allen Knoten, die in der Priority Queue enthalten sind, immer kleiner als unendlich sind. Und andernfalls, wenn das W bereits in der Schlange enthalten ist, und andernfalls, wenn das Gewicht kleiner ist als unendlich, dann schauen wir nach, ist dieses W schon in dieser Priority Queue, noch in der Priority Queue enthalten? Wenn es noch in der Priority Queue enthalten ist, dann heißt es, dass wir es noch nicht abschließend behandelt haben und dass wir deshalb aber eine günstigere Weise gefunden haben, wie wir zu diesem W hinkommen, und dann verändern wir die Priorität von dem W in der Schlange. Das heißt, wir rufen diese Operation Decrease Key auf, die einfach die Priorität verringert von dem W in der Schlange. Und zwar verringert auf das neue Gewicht. Okay? Und wenn das W eben gar nicht in der Schlange drin ist, dann war es vorher schon abschließend behandelt und dann machen wir gar nichts. Und anschließend setzen wir das Gewicht von dem W auf das neue, auf dieses New Weight. Und jetzt Ihre Frage. Wir schauen uns immer an, indem wir mit den billigsten Knoten anfangen, schauen wir immer diejenigen an, die auf die billigste Weise erreicht wurden, und dann betrachten wir die ausgehenden Kanten von dort aus. Ich denke, das ist wichtig, aber ich kann es nicht, ich habe jetzt kein schlagendes Argument, warum es an welcher Stelle es falsch wird. Also ich denke, es ist wichtig, sonst müsste man sich nämlich nicht über Gedanken machen darüber, wie man mit dem Decrease Key und all diese Geschichten, sonst könnte man ja einfach irgendwie irgendein Element nehmen und also man muss dafür sorgen, dass in dem Moment, wo ein Element aus der Queue rauskommt und man alle ausgehenden Kanten behandelt hat, man zu diesem Element nie mehr zurückkehren muss. Weil es in dem Moment es werden ja nur die neuen Nachbarn eingefügt, und diejenigen, die einmal rausgenommen werden, werden nie mehr verändert. Und für diejenigen wird, ja. Also ich bin ziemlich sicher, dass es andernfalls nicht funktionieren würde. Ja, man muss auf irgendeine Weise, also man muss es sich nochmal genau überlegen, aber eines von den Punkten ist, wenn wir an den Kreis denken, dann können wir natürlich dann dürfen wir ja nur verzichten auf die Kante mit den größten Kosten in dem Kreis. Und indem wir hier immer auf die billigsten Knoten, diejenigen, die wir auf die billigste Weise bisher erzielt haben, uns anschauen, wenn wir dann eine Kante schließt, dann wir sozusagen noch einmal zu einem weiteren Knoten hinkommen, dann können wir sicher sein, dass diese Kante, die dort bisher zu diesem Knoten hinführte, ich bin jetzt nicht 100% sicher, aber dann können wir sicher sein, dass das eine teuerste Kante in einem Kreis ist. Das wäre zumindest ein Argument, weshalb man so vorgehen muss. Aber es ist eine gute, ich habe jetzt keine hundertprozentig genaue Antwort drauf. Also das müsste man sich nochmal überlegen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man nicht ohne das auskommt. Okay, also unter der Voraussetzung, dass wir tatsächlich diese Priority Queue brauchen, dann sind die Kosten, die bei der Ausführung des Algorithmus entstehen, dominiert natürlich durch die Kosten, mit dieser Datenstruktur umzugehen. Und der Algorithmus, ja, können wir mal zählen, wie oft die einzelnen Operationen vorkommen. Dann kommen jeder Knoten wird genau einmal in diese Queue eingefügt. Das heißt, wir haben n mal die Kosten für das Insert. Jeder Knoten wird nur einmal aus der Datenstruktur herausgenommen. Das gibt n mal die Kosten von Delete Min. Und dann könnte, bevor ein Element aus der Priority Queue entnommen wird, könnte im Prinzip ein Decrease Key stattfinden, und die Gesamtzahl der Decrease Key Operationen ist beschränkt durch die Anzahl der Kanten, weil dann jede Kante könnte im Prinzip zu einem Decrease Key führen oder ein entsprechend hoher Anteil zumindest von den Kanten. Das heißt, wir kriegen zusätzlich noch die Kosten M mal Decrease Key, Kosten von Decrease Key, und wenn jetzt alle Operationen log n kosten, dann haben wir hier eine Laufzeit, die ist vergleichbar zu der Laufzeit von dem Kruskal-Algorithmus, nämlich m mal log n. Und in dem Falle aber, wo wir Fibonacci-Heaps verwenden, bei denen Insert und Degrees Key amortisiert die Kosten O von 1 haben, und das Einzige, was logarithmisch zu Buche schlägt, die Delete-Min-Operation ist. Wenn wir also solche Fibonacci-Heaps verwenden, dann wird aus diesem Beitrag hier kriegen wir n log n. Und dieses n mal insert liefert Kosten n, und die Degrees-Operationen zusammen liefern gerade mal Kosten O von m. Und damit kriegen wir in dem Falle eine deutlich bessere Laufzeit, nämlich linear in der Anzahl der Kanten und n log n für die Anzahl der Knoten. Okay. Dann hätten wir jetzt den Abschnitt über die Graph-Algorithmen abgeschlossen. Gibt es hierzu noch weitere Fragen? Haben Sie ein Beispiel konstruiert, wo es funktioniert? Dann würden wir uns jetzt beschäftigen wollen mit einem völlig neuen Kapitel, nämlich mit dem Umgang mit Wörtern und Wortmengen. Das ist insofern ein weiteres Anwendungsgebiet, wo Algorithmen eine große Rolle spielen. Wo begegnen uns Wörter? Wörter begegnen uns nicht nur irgendwie wenn wir reden, sondern, wenn Sie so wollen, sind auch Programmtexte, Text, und damit in irgendeinem formalen Sinn ein Wort, nämlich eine Aneinanderreihung eine Folge von Buchstaben und von Zeichen. Aber denken Sie daran, Programme können sehr groß sein. Java-Programme können oder C-Programme können Millionen Zeilen lang sein. Es gibt aber allerdings noch andere Wörter, die sehr lange sind. Zum Beispiel fällt Ihnen irgendein Wort ein, was super lang ist. Genomsequenzen zum Beispiel kann man auch auffassen über einem kleinen Alphabet sehr lange Folgen von Zeichen, mit denen man umgehen muss, die man durchsuchen möchte nach Mustern, und oder anderen oder andere Operationen drauf ausführen möchte. Und mit solcher Art von Problemen wollen wir uns jetzt beschäftigen. Und wir fangen deshalb jetzt erst einmal an mit so ein paar Begriffen und Notationen. Zuerst einmal vereinigen wir uns, dass alle unsere Wörter ein Alpha über einem Alphabet Sigma definiert sind. Und für uns jetzt hier in dieser Vorlesung ist so ein Alphabet Sigma nichts anderes als eine endliche Menge von Symbolen oder Zeichen, wobei wir uns unter endlich klein vorstellen. Wobei das nicht ganz wahr ist. Wenn Sie an Genomsequenzen denken, dann ist das Alphabet sehr klein, gerade mal 4 Zeichen. Aber wenn Sie zum Beispiel an Unicode denken oder an chinesische Texte, dann sind die Anzahl und die chinesische Symbole ist eine Teilmenge des Zeichensatzes Unicode. Dann haben Sie zigtausende, wenn nicht gar hunderttausende von Zeichen, die möglich sind. Ich glaube, gerade unlängst hat Unicode wieder dadurch es in die Schlagzeilen geschafft, dass es Unicode Version 9, glaube ich, gibt es. Und da sind wieder ein paar zusätzliche Zeichen aufgenommen worden, so Emoticon-Zeichen. Und ich glaube, die Schlagzeile kam daher, dass irgendwie Apple verhindert hat, dass ein kleines Gewehr oder so auch als Zeichen in Unicode aufgenommen wurde. Also insofern gibt es standardisierte Zeichensätze, aber manche von denen sind sehr, sehr groß, aber in vielen praktischen Anwendungen sind sie eher klein, wie zum Beispiel bei den Genomen oder auch wenn Sie an natürliche Sprache denken, da ist der Zeichensatz auch irgendwie eine kleine Zahl, nicht ganz 26, da gibt es noch die Umlaute, also noch ein paar mehr. Okay, das sind also Alphabete. Und Wörter sind für uns jetzt erst einmal einfach nichts anderes als endliche Folgen von Symbolen über diesem Alphabet. Und wir schreiben die typischerweise einfach, wenn wir so ein Wort W haben, als W0 bis WN-1. Und dann sind diese das W indiziert soll dann die entsprechende Stelle bezeichnen in dem Wort. Und manchmal fangen die mit 0 an und manchmal fangen die halt mit 1 an, je nachdem, wie es uns in den Kram passt. Für ein Wort gibt es typischerweise eine Länge und das ist die Anzahl der Zeichen, die in dem W vorkommen. Es gibt ein leeres Wort, das hat die Länge 0, das ist einfach die leere Folge von Wörtern. Von Zeichen. Das ist typischerweise hier mathematisch leicht hinzuschreiben mit diesem Epsilon. Natürlich praktisch sehr schwer hinzuschreiben, weil eine leere Folge von Zeichen kann man schlecht sehen. Die Menge aller Wörter über dem Alphabet Sigma wird üblicherweise mit dem Sigma hochgestellt Stern bezeichnet. Und Sigma O hochgestellt plus, das ist die Menge aller Wörter, die eben nicht das leere Wort sind. Das heißt, die eine Länge mindestens 1 haben. Und schließlich betrachtet man gelegentlich auch noch die Sigma hoch K. Das ist die Menge aller Wörter der Länge K. Okay. Und dann vielleicht können wir uns auch noch eine weitere Hilfsbezeichnung ist dieses hier, dieses A Doppelpunkt B, das bezeichnet das Intervall der Zahlen zwischen A und B, wenn A und B aus Z sind. Und okay, das ist das Intervall. Und deswegen, das werden wir deshalb benutzen, weil wenn wir über Teilwörter reden wollen, also Wörter und Teile davon, das sind dann Teilwörter, dann entsprechen diese Teilwörter natürlich, wenn ich die einzelnen Positionen indiziere, einem Intervall von Indizes. Und wenn das Wort also W1 bis WN ist und dann gibt es natürlich verschiedene, kann ich mir verschiedene spezielle, kann ich mir spezielle Abschnitte in diesem Wort anschauen. Abschnitte, die am Anfang des Wortes stehen, das sind sogenannte Präfixe von dem Wort. Das heißt, die fangen auch an der Stelle 1 an und gehen dann bis zu irgendeinem L, was zwischen 0 und N liegt. Insbesondere wenn L gleich 0 ist, dann ist also der obere Index kleiner als der untere Index. Und das heißt dann, dass dann das Wort leer ist. Also das leere Wort ist ein Präfix von jedem anderen Wort. Genauso kann man einen Suffix definieren. Das ist ein Suffix, W' ist ein Suffix von dem Wort W, wenn es halt einen hinteren Abschnitt bildet. Das heißt, von einer Position L ab bis zum Ende, die läuft. Und dieses L kann dann eben auch gewählt werden, kann jetzt gewählt werden zwischen 1 und N plus 1. Wieder ist es also möglich, dass L, der untere Index, größer ist als der obere Index, in welchem Falle das Suffix dann leer ist, also das leere Wort ist. Und wenn L zum Beispiel bei der 1 ist, dann ist dieses W' gerade das Wort W1 bis Wn, das heißt gleich dem W. Also das Wort selbst ist auch ein Suffix von sich selber, genauso wie das Wort W selbst ein Präfix von sich selbst ist. Okay, außer diesen Teilwörtern, die so am Rand von dem Wort W liegen, kann so ein Teilwort natürlich auch irgendwie in der Mitte liegen. Und dann geht es von einem Index I bis zu einem Index J, wobei eben sowohl I wie J in diesem Intervall zwischen I1 und N liegen und eben typischer und zusätzlich gelten muss, dass das, also entweder ist das I kleiner gleich dem J, dann enthält es mindestens einen Buchstaben, oder das J ist gleich I minus 1, dann ist es Epsilon. Das heißt, Epsilon ist also auch ein Teilwort von jedem anderen Wort. Ja, man könnte natürlich jetzt noch allgemeiner, außer dieser speziellen Konvention, könnten wir auch allgemeiner annehmen, dass immer dann, wenn J kleiner als das I ist, wir das Teilwort als leer oder Epsilon auffassen. Okay. Und das Problem, mit dem wir uns jetzt hier beschäftigen wollen, ist, dass das ist die Aufgabe gegeben, ein sehr langes Wort, dieses Wort nennen wir Text, und das habe meinetwegen die Länge N, finde in diesem Wort ein bestimmtes Teilwort S. Und dieses S ist üblicherweise wesentlich kürzer als das lange Wort. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Programm editiert und Sie suchen jetzt halt nach allen Vorkommen, wo Sie eine Methode Murks verwenden, und dann stellt Ihr Editor typischerweise irgendeine Art von Feindmethode, von Feindfunktionalität zur Verfügung. Sie schreiben also dann da Murks rein, und Ihr Editor liefert Ihnen dann die Vorkommen dieses Worts in Ihrem Programmtext. Ja, das heißt, diese Aufgabe ist eine fundamentale Aufgabe, die uns mehr oder weniger täglich in Anspruch nehmen, und für die es sich deshalb lohnt, möglichst effiziente Verfahren zur Verfügung zu haben. Okay, also Aufgabe ist, in dem Text T dieses Wort S aufzufinden, und das heißt, zuerst einmal mindestens irgend so einen Index zu finden, an dem dieses S in dem T vorkommt. Und das heißt, ein I zu finden, sodass TI bis T plus M minus TI plus M minus 1 gerade die Zeichenfolge darstellen, die das S, die in dem S angegeben sind. Beachten Sie, dass dieses, ja, ist vielleicht eine gewisse Kleinigkeit, aber nicht völlig unwichtig, dass wir natürlich solche Indizes nur finden können in dem Intervall zwischen in dem Intervall 0 bis n minus m, weil wenn später ist das Wort einfach zu kurz, der Rest, der Suffix dahinter, hinter dem Index n minus m von t ist einfach zu kurz, um das gleich dem s sein zu können. Okay. Und ja. Und also das wäre die Sache, wo wir nur auf der Suche sind nach irgendeinem Vorkommen. Aber in vielen Anwendungen wollen wir natürlich nicht nur irgendein Vorkommen haben, sondern alle Vorkommen. Wir wollen halt alle Stellen finden, wo wir diese wichtige Methode Murks in unserem Programm verwendet haben. Okay? Und ja, wie würden wir da vorgehen? Wir haben den Text, wir haben das Wort S. Also das naive Vorgehen wäre offensichtlich, wir starten an der Position 0 und gucken, ob dort das, wobei wir jetzt hier davon ausgehen, dass die Zeichen in dem Text T von 0 ab indiziert sind. Wir starten also an der Position 0 und fangen an, den Text mit dem Suchwort zu vergleichen. Und wenn wir Glück haben, dann steht da direkt an Position 0 das Suchwort und wir haben den ersten Index gefunden. Aber das ist sozusagen der gute Fall. Aber wenn der gute Fall nicht eintritt, dann werden wir also früher oder später zwei Zeichen finden, an denen dann S mit unterschiedlich ist als T. Das heißt, wir haben Pech gehabt mit dem Index 0 und naiverweise würden wir dann das Folgende machen. Wir rücken das Suchwort 1 weiter und fangen wieder an zu vergleichen. Ja? Und wenn wir bis zum Ende vorgerückt sind, dann und niemals einen Match gefunden haben, dann wissen wir, dass S nicht vorkommt. Und andernfalls finden wir auf diese Weise natürlich alle Positionen, an denen S im Text T vorkommt. Das wäre die naive Art und Weise. Schauen wir uns jetzt mal hier dieses am Beispiel an. Das Muster ist, das Suchwort heißt A, dreimal A und dann ein B. Und der Text besteht nur aus lauter A's. Das heißt, wir sehen, dass wir natürlich jetzt immer hier Pech haben werden. Und wir würden also anfangen, vorne das Suchwort zu suchen, finden dann an dieser Stelle das erste Mal ein Problem, schieben das Wort 1 weiter, finden dann wieder ein Problem und wieder schieben wir das Wort weiter und finden dann immer ein Problem, immer ganz am Ende von dem Suchwort. Und obwohl das Wort nicht drin vorkommt, müssen wir jede Position im Wesentlichen viermal besuchen. Wenn wir hier, schauen wir uns jetzt hier ein anderes Beispiel an, da ist das Wort T, das ist immer wiederholt A, B, A, A, B, ja, dieses Ding immer wieder wiederholt. Und das Muster S ist dasselbe Teilwort, dieses Teilwort kommt einmal vor und anschließend kommen drei A's. Das heißt, wieder ist die Situation so, dass wir, dass das, Suchwort nicht in dem Wort T vorkommt und wieder würden wir der Reihe nach würden wir das Wort immer weiterschieben, jeweils um eines und immer einen Konflikt finden. Und zwar beobachten wir jetzt hier hat es jetzt hier noch gestimmt, aber im nächsten, nachdem wir es um eins verschoben haben, gibt es an dieser Stelle einen Konflikt, und das liegt eben daran, weil links von dem B im Suchwort das Wort B ja überhaupt gar nicht vorkommt, das Zeichen B gar nicht vorkommt. Also eigentlich ist es ein bisschen doof, dass wir immer nur um eins verschoben haben, weil keines von diesen Zeichen hier davor jemals an diesem mit dem B übereinstimmt. Das heißt, eigentlich könnten wir auf die Idee kommen, dass wir dieses Suchwort nicht einfach nur um ein Zeichen nach rechts verschieben, wenn wir ein Mismatch gefunden haben, sondern wir könnten uns überlegen, ob wir nicht möglicherweise das Suchwort gleich um mehrere Zeichen nach rechts verschieben könnten. Auf diese Art und Weise würden wir eine beträchtliche Menge von Arbeit sparen, und diese Arbeit würden wir hier unten sparen, und die würden wir natürlich oben auch sparen, weil wir könnten dann natürlich hier auch auf die Idee kommen, dass wir anstelle, dass wir das Teilwort nur um eins nach rechts verschieben, das Suchwort nur um eins nach rechts verschieben, vielleicht das Suchwort gleich um mehrere Stellen nach rechts verschieben, hier in diesem Falle gleich um vier, weil keines von den A's, das stimmt an dieser Stelle nicht. Das können wir hier in dem Fall nicht, weil es könnte ja hier an dieser Stelle ein B vorkommen. Also oben können wir nichts machen, aber unten wissen wir, weil wir das B schon im Text gesehen haben, dass das mit keinem der A's davor zur Deckung zu bringen ist und wir deshalb das Teilwort gleich um mehrere Zeichen verschieben könnten. Und wie wir jetzt wie wir die ausnutzen können und daraus eine Verbesserung des naiven Verfahrens erzielen können, damit beschäftigen wir uns dann morgen. Danke sehr für die Aufmerksamkeit.